Es ist ein bisschen wie in einem Hollywood-Film. Kurz vor dem Finale spitzt sich die Lage nochmal kräftig zu. Trotz wochenlangem Lockdown steigen die Corona-Zahlen wieder und dennoch soll es jetzt Schlag auf Schlag gehen. Schnelltests und schnellere Impfungen, bald Öffnungen für Einzelhandel, Museen, Gastronomie, Theater, Kinos. Sie alle bekommen eine Woche vor der Landtagswahl eine Perspektive. Eher trübe sieht die derweil für die CDU aus. Neue Umfragewerte versetzen ihr einen mächtigen Dämpfer. Ist die Wahl vielleicht schon entschieden, und zwar für die Grünen? Und welche Rolle kann die SPD und ihr Spitzenkandidat Andreas Stoch noch spielen? Sie hören Wahlcheck Südwest, den Podcast der Südwestpresse zur Landtagswahl. Mein Name ist Roland Müller und aus Stuttgart per App zugeschaltet wieder unser Landtagskorrespondent Roland Muschel.
Hallo nach Ulm.
Hallo Roland, es gibt ganz druckfrisch zwei neue Umfragen zur Landtagswahl. Beide sehen die Grünen klar vorn mit 33%, mit 35% und die CDU nur bei 25%. Und das wäre halt nochmal deutlich schlechter als bei der historischen Pleite vor 5 Jahren und ein riesiger Vorsprung für die Grünen, 8-11%, das ist schon viel Holz. Wie wird das denn aufgenommen in den Lagern?
Ja, das war natürlich das Gesprächsthema heute auf den Fluren des Landtags, der ja heute nochmal zusammengekommen war, um die neuesten Corona-Beschlüsse zu beraten. Ich habe die Gelegenheit auch genutzt, um mit der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann nochmal zu sprechen. Sie sagte sinngemäß, wenn man nur auf die Umfragen gehen würde, dann würde es in Stuttgart auch keinen Oberbürgermeister mit CDU-Parteibuch geben. Soll heißen, wir kämpfen weiter, wir wischen die Umfragen beiseite und schauen mal, was der 14. März bringen wird. Aber natürlich drücken die Zahlen mächtig auf die Stimmung bei der CDU. Das hat man gemerkt, wenn man mit anderen CDU-Politikern gesprochen hat. Wir haben ja aktuell 2 aktuelle Umfragen, du hast es schon angesprochen. Und beide sehen für die CDU ziemlich schlecht aus. In einer liegt sie sogar 11 Prozentpunkte hinter den Grünen. Das ist eigentlich fast nicht mehr einholbar. Man muss ja sehen, dass die CDU 2011 noch bei 39% gelandet ist. Da hatte sie nur das Problem, dass die FDP damals so schwach war, dass es nicht mehr zu einer gemeinsamen Regierung gereicht hat. Und 2016 ist sie dann eben auf 27% abgestürzt. Wenn es noch weniger werden sollte, so wie es die Umfragen andeuten, dann wird es Frau Eisenmann schwer haben, nach dem Wahlabend sich zu halten. Aber das ist alles noch im Moment Kaffeesatzleserei und da müssen wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Bei den Grünen wiederum versucht man auf die Euphoriebremse zu drücken, zumindest nach außen. Er traue den Zahlen nicht, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann mir diese Woche bei einem Termin gesagt. Ja, und er versucht natürlich zu vermeiden, dass die potenziellen Grünenwähler jetzt sagen, die Geschichte ist schon gelaufen, da müssen wir ja gar nicht mehr zur Wahl gehen oder wir probieren mal was anderes, wählen vielleicht SPD, vielleicht mal Linke, vielleicht auch die Klimaliste.
Ja, du hast schon angesprochen, die Zahlen und die Deutung. Susanne Eisenmann hat ja noch ein paar Gelegenheiten, das Blatt zu wenden in dem Endspurt bis zur Wahl. Und eine davon können wir ja auch mal sagen, als Gast bei uns, der Südwestpresse. Deswegen an der Stelle auch der Hinweis, am Dienstag, 9. März, 19 Uhr, ist sie bei uns, genauso wie Winfried Kretschmann im Duell. Und auf svp.de/Wahlforum kann man da zuschauen. Und interviewt wird sie von unserem Chefredakteur Ulrich Becker und dir, Roland, nicht?
Genau, also ich bin selber schon sehr gespannt, wie das Duell sich gestalten wird. Es gab ja mehrere, aber nicht so viele. Das letzte war im SWR dieser Tage, das ja nach allgemeiner Einschätzung von Kommentatoren eher unentschieden ausgegangen ist. Und unseres am Dienstag wird das letzte Duell der beiden vor der Wahl sein, vor größerem Publikum, in dem Fall vor zugeschaltetem Publikum, weil es ja eine digitale Veranstaltung sein wird. Und insbesondere bin ich gespannt, wie Frau Eisenmann auftreten wird. Sie hat ja das Problem, dass sie ja aufholen muss. Und sie muss einerseits natürlich in dem Fall in die Offensive gehen, durchaus angriffslustig sein. Andererseits kann sie die gemeinsamen Regierungsjahre mit Kretschmann nicht negieren und muss auch aufpassen, ihn nicht zu direkt anzugehen, weil er natürlich sehr beliebt ist und dass der Schuss dann auch nach hinten losgehen könnte. Also wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich beide präsentieren werden. Kretschmann hat es ein Stück weit leichter, weil er natürlich aus einer sicheren Warte heraus argumentieren kann. Andererseits muss er natürlich, was ja schon angesprochen ist, auch aufpassen, dass die Leute nicht zu sicher sind, also seine Leute, dass die Wahl schon gewonnen ist und das auf den letzten Metern dann noch entscheidende Punkte vielleicht nochmal hergeben.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Umfragen, haben wir schon kurz angesprochen und die sind ja immer so eine Sache, da hat man auch schon öfter Überraschungen erlebt. Ich sage nun mal den Namen Trump. Und es stellt sich ja im Moment auch die Frage, wie zuverlässig sind die Umfragen denn zurzeit? Immerhin läuft die Briefwahl schon eine Weile. Viele haben vielleicht schon abgestimmt und die Briefwahl wird ja diesmal einen besonders großen Anteil nehmen. Kann man sich da auf Umfragen verlassen?
Da muss man, glaube ich, wie immer sagen, sind Umfragen nur Momentaufnahmen und keine Prognosen. Die vielen Briefwähler sind diesmal, du hast es angesprochen, ein großer Unsicherheitsfaktor. Die Frage, wie jetzt die neuen Corona-Beschlüsse aufgenommen werden, ein anderer. Aber man muss schon sagen, die Werte aller Institute weisen in die gleiche Richtung und auf einen klaren Wahlsieg von Winfried Kretschmann hin. Ich sag's mal so, wenn Susanne Eismann es schafft, das Ding bis zum 14. März nochmal zu drehen, dann werden sie ihr in der CDU ein Denkmal bauen und das hätte sie dann aus CDU-Sicht auch verdient.
Vielleicht noch ein Blick aus Verfolgerfeld, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. SPD und FDP sind gleich auf bei ungefähr 10%. Das ist toll für die FDP, schlimm für die SPD. Und zumindest bei einer Umfrage scheint die AfD ein bisschen vom Frust über die Corona-Politik zu profitieren. Die steigt bei Infratest auf 12 Punkte. Ist da auch eine Gefahr?
Ich sag's mal so, bei aller Vorsicht, wir haben es ja gerade angesprochen, was die Zahlen angeht, spiegelt sich da vielleicht ein Stück weit die wachsende Unzufriedenheit mit der Corona-Politik insgesamt. Und eben auch die Pandemiemüdigkeit in großen Teilen der Bevölkerung wieder. Da bietet sich der AfD natürlich all denen an, die die Probleme am liebsten negieren würden. Die FDP wiederum fordert schon lange Öffnung. Das heißt, sie hat sich da ein recht klares Profil verschafft. Das ist natürlich auch attraktiver, als wenn Regierungsparteien immer wieder neu ausloten müssen, wie man in den nächsten 2 Wochen vorgeht. Die SPD ist da naturgemäß in einer sehr schwierigen Lage, weil sie im Bund mitregiert, also die Beschlüsse mitträgt. Hier im Land in der Opposition ein bisschen daran rummäkelt. Ja, das ist natürlich schwierig zu sehen, egal auf welcher Seite man steht, warum jetzt die SPD unbedingt in dem Feld wählen sollte.
Ja, wie schon angesprochen, auch kurz vor der Wahl nochmal ein großer Schritt Richtung Öffnung, der von der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit Angela Merkel ausgeht. Jetzt gibt es da eine Grafik, die einen Weg Richtung Öffnung skizziert in 9 Stufen, viele Stufen nochmal unterteilt in Inzidenz 50 und Inzidenz 100, jeweils mit Regeln für Einzelhandel, Kultur, Gastro. Sieht alles ziemlich kompliziert aus. Was macht denn jetzt Baden-Württemberg für einen Kurs?
Ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass Baden-Württemberg den Kurs fährt, den die Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ausgemacht hat. Das heißt, bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern kann der Einzelhandel öffnen, können aber auch Museen öffnen, Zoos etc. Dann gibt es die nächste Stufe zwischen 50 und 100. Da zieht dann das Konzept Click and Meet. Das heißt, mit vorheriger Terminbuchung kann man dann eben auch shoppen oder ein Museum besuchen, in den Zoo gehen. Jetzt kommt etwas Entscheidendes fürs Land. Ausschlaggebend wird dabei nicht der landesweite Durchschnitt der Inzidenz sein, sondern der jeweilige Wert vor Ort, das heißt bezogen auf den Land- oder Stadtkreis. Das bringt natürlich ein paar Schwierigkeiten mit sich. Das ist auch heute im Landtag kritisiert worden, wird auch teilweise von den Stadt- und Landkreisen und dem Handel kritisiert, weil man natürlich sich denken kann, da gibt es einen gewissen Einkaufstourismus und der verwischt es dann wieder ein bisschen. Andererseits war bei Lichte gesehen nichts anderes zu erwarten, denn die Gerichte haben ja erst kürzlich die landesweiten Ausgangssperren gekippt.
Und auch an den Schulen gibt es weitere Perspektiven für die Unterstufe an weiterführenden Schulen.
Genau, auch da gibt es nächste Öffnungsschritte. Die 5. und 6. Klässler sollen nach dem wochenlangen Lockdown am 15. März, also einen Tag nach der Landtagswahl, wieder in die Schulen zurückkehren dürfen. Und zudem sollen die Grundschulen, die dann 3 Wochen im Wechselunterricht unterrichtet wurden, ebenfalls am 15. März wieder zum Regelbetrieb übergehen. Das ist sozusagen innerhalb dessen, was man auf der MPK vereinbart hat und liegt so ein bisschen zwischen dem, was Frau Eismann wollte, die wollte ja eher früher öffnen, und dem, was Kretschmann wollte, der hätte das gerne noch ein bisschen hinausgezögert, also insofern auch ein klassischer Kompromiss.
Und schon auch eine kleine politische Kehrtwende, so kurz vor der Landtagswahl. Ich meine, klar, viele Menschen aus Kultur, Einzelhandel, Gastro, da haben sich solche Perspektiven gewünscht. Auch für Eltern gibt es jetzt weitere Entlastung, aber es gibt doch auch viel Kritik, weil eben jetzt Inzidenzen, die vor wenigen Wochen noch Anlass zur Sorge waren, jetzt einen neuen Öffnungsschritt begründen. Und das trotz steigender Tendenz. Und mancher sagt sogar, er habe den Verdacht, die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien auch ein Grund für diesen neuen Kurs. Wie siehst du das?
Ich würde es mal so sagen, als die Landtagswahlen noch ein Stück weiter weg waren, da hat sich Kretschmann ja selbst zum Team Vorsicht und Umsicht gezählt, zusammen mit Bayerns Regierungschef Söder und der Kanzlerin Merkel. Das heißt, war er sehr präventiv und sehr vorsichtig unterwegs. Das hat sich ein Stück weit gewandelt. Andererseits muss man auch sagen, die Runde, die da getagt hat mit 16 Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, da sind neben Kretschmann ist da nur noch Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz aktiv im Wahlkampf. Und der Rest schaut eben einfach, wie die Stimmung im eigenen Land ist, wie da die Entwicklung der Pandemie ist und was da angesagt ist. Die haben keinen Grund, Rücksicht auf Frau Dreyer oder Herrn Kretschmann zu nehmen.
Dann kommen wir also zur Person der Woche und ein Protagonist fehlt uns noch in unserer Fünferriege. Das ist SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch. 51 Jahre alt und derzeit der Mann für fast alles in der SPD. Stoch hat eine recht steile Karriere hingelegt, 2009 aus dem Landtag gekommen, war dann Kultusminister von 2013 bis 2016, wurde Fraktionschef im Landtag, Oppositionsführer und Parteichef im Land und jetzt auch Spitzenkandidat. Ist das für die SPD eine One-Man-Show namens Stoch?
One-Man-Show, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also natürlich werden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt, aber in der Außendarstellung sicher, da ist es eine One-Man-Show. Muss es vielleicht auch ein Stück weit sein. Man muss ja sehen, eine Oppositionspartei im Landtag erhält jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und da macht es durchaus Sinn, diese Aufmerksamkeit zu kanalisieren auf ein, zwei Personen. Das ist in dem Fall eben Andreas Stoch als Landesvorsitzender und Fraktionschef im Landtag. Und in der Vergangenheit, das muss man vielleicht noch dazu sagen, gab es in der SPD zwischen Landeschef und Fraktionschef ja auch immer wieder Reibereien. Das ist dadurch natürlich auch aus der Welt geräumt, wenn es die gleiche Person ist. Man kann vielleicht insgesamt noch sagen, dass es Andreas Stoch auch gelungen ist, die Gewerkschaften im Land wieder stärker an die SPD zu binden. Er selbst verkörpert ja als Anwalt mit, intellektuellem Tiefgang und auch einem Hang zu Frotzeleien nicht unbedingt den klassischen Arbeiterführer, aber indem er es eben geschafft hat, die Gewerkschaften näher an die SPD anzubinden, hat er dieses Defizit, was er vielleicht hat, gut ausgeglichen.
Objektiv gesehen kann Stoch ja durchaus auch einiges vorweisen. Er kam damals als Fachfremder in ein bis dato chaotisch geführtes Kultusministerium, hat da schon Anerkennung erworben, indem er das neu sortiert hat. Er ist für Klartext bekannt und fährt auch recht pointierte Attacken gegen Grün-Schwarz in der Opposition. In den Umfragen sieht es trotzdem ernüchternd aus. Auch die SPD dürfte, wenn die Umfragen stimmen, ihr historisch schlechtes Ergebnis von 12,7% 2016 nochmal unterbieten. Ist es jetzt nur im Fußball, würde man sagen, fehlendes Spielglück oder liegt es auch an ihm?
Wenn ich jetzt schaue auf seine Arbeit im Landtag, dann macht er eine gute Oppositionspolitik. Die macht allerdings auch der FDP-Fraktionschef Rühlke. Der hat ihm da vielleicht, was die pointierten Reden im Landtag angeht, ein Stück weit den Rang abgelaufen. Aber das ist nicht das Entscheidende aus meiner Sicht. Dass die SPD froh sein muss, überhaupt wieder zweistellig zu werden, hat ja mehrere Gründe. Da kommt einiges zusammen. Ich glaube, erstens hat die SPD mit ihren Themen wie Gerechtigkeit im verhältnismäßig reichen Baden-Württemberg schon immer nicht so gut punkten können wie in anderen Ländern. Wir sind ja einfach nicht das Ruhrgebiet, eines der Stammländer der SPD, sondern haben hier eben auch eine gut wohlsituierte Facharbeiterschaft, die sich bislang zumindest keine großen Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen musste. Das ändert sich nur ein Stück weit, ist vielleicht auch eine Chance für die SPD. So, das ist sozusagen das historische Problem der SPD hier. Dann haben wir zweitens auch historisch belastet die Agenda-Politik der SPD unter dem damaligen Kanzler Schröder, hat einfach zum großen Vertrauensverlust in weiten Teilen früherer klassischer SPD-Wähler geführt. Das ist zwar schon eine ganze Weile her, aber das lässt sich nur nach und nach und sehr langsam kitten. Und dann haben wir eben in Baden-Württemberg noch die Sonderprobleme oder die Sonderkonjunktur von Winfried Kretschmann, dessen Ausstrahlung eben auch weit hinein in das SPD-Lager reicht. Und dass die SPD, das vielleicht noch als letzter Punkt, im Bund mit der CDU zusammen regiert, tut ihr natürlich hier auch nicht gut.
Die SPD ist ja auch berüchtigt für Ränkespiele, Streitereien und neben persönlichen Eifersüchteleien haben da oft auch Kämpfe zwischen Flügeln eine Rolle gespielt, also die Partei Linken, die Netzwerker, der Seeheimer Kreis. Stoch sagt von sich, er gehört zu keinem der Flügel und es sieht so aus, als habe er diesen Richtungsstreit auch beruhigt und habe die Partei hinter sich vereint. Stimmt das alles so oder ist da auch ein bisschen Fassade dabei?
Ich würde sagen, das stimmt so. Also du hast es ja gerade selber ein paar Strömungen aufgezählt oder die auch die wichtigsten. Teilweise konnte man hier im Land ja den Eindruck haben, es gibt mehr Strömung, als die Partei Prozente hat. Und er hat es geschafft, diesen Richtungsstreit zu beruhigen. Wobei ihm dabei sicher zugute kam, dass die SPD, als er das Ruder übernommen hat, so schlecht dastand oder ja immer noch so schlecht dasteht, dass sie sich diese alten Ränkespiele eigentlich schlichtweg nicht mehr leisten kann.
Stoch fährt derzeit ja besonders scharfe Angriffe, wenn es um Bildungspolitik geht, jetzt auch in der Corona-Krise. Er scheint damit mehr auf Susanne Eisenmann und die CDU zu zielen, statt auf die Grünen und Kretschmann. Täuscht dieser Eindruck oder ist das schon eine Strategie, die vielleicht schon auf mögliche Bündnisse nach der Wahl auch abzielt?
Also da täuscht dich dein Eindruck auf keinen Fall. Er will natürlich nach der Wahl mit den Grünen regieren. Es gibt ja in der SPD noch Hoffnung, dass es möglicherweise sogar zu Grün-Rot, zu einer Neuauflage reichen könnte. Und als sozusagen Alternativoption eben eine Ampel zusammen mit der FDP, wozu die FDP ja auch bereit wäre. Also diese Signale gibt es, die sendet Herr Stoch auch sehr klar. So, und dann kommt dazu, was du eben angesprochen hast, der gefällt sich in so einer Art, in einer Rolle als eine Art Nebenkultusminister. Er hatte dieses Amt ja ein paar Jahre inne, fühlt sich da auch zu Hause. Und es bietet ihm eben gleichzeitig die Möglichkeit, sich ziemlich scharf von der CDU und ihrer Spitzenkandidatin abzugrenzen und eben den Wählern so zu signalisieren, wir koalieren zwar in Berlin notgedrungen mit der CDU, aber hier im Land kommt es für uns nicht in Frage. Und inhaltlich hat die SPD als eine Wählergruppe junge Familien ausgemacht. Also eine Wählergruppe von mehreren, aber eine, wo sie sich etwas ausrechnet. Sie wirbt ja auch für kostenlose Kitas. Und da passt eine Betätigung auf dem Feld der Bildungspolitik natürlich ganz gut ins Konzept.
Dann fasse ich zusammen. Stoch als strukturierter Kopf, der die Richtungskämpfe in der SPD beruhigt hat, aber trotz aller Anstrengungen auch keine Wunder vollbringt. Roland, vielen Dank nach Stuttgart an der Stelle und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Von unserer Person der Woche haben wir natürlich wieder eine Karte für unser Politikerquartett angefertigt. Wer da neugierig ist, kann uns auf Social Media folgen. Twitter, Facebook, Instagram. Feedback zum Podcast nehmen wir gerne entgegen unter podcast@svp.de. Alle Artikel zur Landtagswahl gibt es unter svp.de/landtagswahl-bw. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie Lust auf mehr News und Hintergründe haben aus Baden-Württemberg und der Welt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich unser Webabo SWP Plus anschauen. Alle Infos dazu gibt's unter svp.de/plus. Und alle Folgen dieses Podcasts unter svp.de/landtagswahl-podcast. All das gibt's auch in den Shownotes, natürlich, ebenso wie einige Artikel zu den Themen dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.